Hallo Köln, was geht? Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, der die Kölner Gastroszene mit seiner Kreativität und Leidenschaft nachhaltig geprägt hat. Er ist der Kopf hinter einigen der spannendsten kulinarischen Erlebnisse in unserer Stadt und hat sich mit seiner innovativen Küche einen Namen gemacht. Mein Name ist Julius, neben mir sitzt Kati.
Hello, hello.
Und wir begrüßen den zweifache Sternekoch Daniel Gottschlich.
Hi.
Hallo,
schön, danke, dass wir hier sein dürfen, besser gesagt.
Ja, das stimmt. Wir sind zu Gast heute. Wir sitzen bei dir im Restaurant im Rheinauhafen an einem entspannten Montagnachmittag. Und du hast ein anstrengendes Wochenende hinter dir oder wie ist das so?
Also schon, ja. Also das Wochenende war voll. Mhm. Und dann hatte ich noch einen Kochkurs am Sonntag. Noch so als kleines Ü-Tüpfelchen zum Beenden der Woche.
Nicht genommen.
Ja, genau. Ich hab einen genommen in der Avantgarde-Küche. Nee, den ich gegeben habe. Ja, das war der Deluxe-Kochkurs.
Sehr schön. Wir fangen zwei Schritte weiter vorne an. Du bist geboren in Troisdorf. Du hast erstmal eine andere Ausbildung gemacht. Dann hast du deine Lehre gemacht im Grand Hotel Petersberg und hast dir dann mit dem Ochs und Klee, was vorher woanders war und dann irgendwann in den Rheinauhafen gezogen ist, dir zwei Michelin-Sterne erkocht und gehörst zur deutschen Spitzenküche. Soweit ist es erstmal alles richtig.
Das war alles völlig korrekt.
Wunderbar.
Mega.
Fangen wir doch mal an der anderen Ausbildung an. Was hast du genau gelernt?
Ich habe Energieanlagenelektroniker gelernt.
Okay.
Genau. Wie kommt man denn dazu? Hast du richtig Bock drauf?
Oder? Ja, voll nicht. Also das wird einige Fragen beantworten, wenn ich das kurz erkläre, weil also eigentlich wollte ich immer Koch werden. Und irgendwie, also ich habe auch schon sehr früh angefangen zu kochen zu Hause und so. Und also mein Vater war auch so Elektriker. Ne? Und als ich dann irgendwann damals ankam und gesagt habe, so nach, wo macht man das in der 10?
Ja.
Irgendwann anzusagen, ja, sich zu orientieren. Und dann kam ich so und meinte, ja, ich würde gerne Koch werden. Und die haben ja schon immer gesehen, wie ich die Küche zerstört habe zu Hause und so und alles liegt rum. Und das fanden die gar nicht gut. Man muss auch sagen, ich war nie mit meinen Eltern essen wirklich und ich habe mir das dann irgendwann, und ich weiß, es ist einfach so, weißt du, wenn du nicht so in dieser Kulinarik aufgewachsen bist und wir sind jetzt nicht in 3-Sterne-Restaurants, also wir sind eigentlich gänzlich in gar kein Restaurant, außer mal im Urlaub.
Ja.
Da war es halt so, das Bild war halt so ein Koch, der so versifft hinten rauchend mit der Bierflasche, weißt du, so hinterm Laden steht und sie dachten sich so, nee, unser Sohn wird doch kein Koch. Man darf jetzt nicht vergessen, das ist jetzt auch schon 22 Jahre her, ach länger. 25. Wow. Fuck, bin ich alt. Da war das einfach so, dass ja ich mich da so ein bisschen auch dann auch belabern lassen habe und dann die Lehre angefangen habe als Energieanlagenelektroniker, genau, mit 17.
Und die hast du dann 3 Jahre fertig gemacht und dann?
Die habe ich tatsächlich durchgezogen,
ja,
obwohl es richtig wehgetan hat. Also da habe ich mal gelernt, auf mich selber zu hören. Das also, gut, das ging einige Male nochmal schief, aber das ist eine andere Geschichte. Aber in dem Fall war es echt so, da habe ich echt gelernt, so ey, du musst schon, wenn du das wirklich willst, dann musst du es auch durchziehen. Und da muss ich erstmal ist eine Lehre, die 3,5 Jahre ging.
Okay.
Also noch mehr Qual, yeah, durch diese Zeit. Ja, und direkt nach der Lehre, also sofort habe ich mich dann danach wirklich dann aber auch beworben als Koch.
Dann einfach nochmal durch eine harte Schule gegangen.
Und dann nochmal durch eine ganz andere. Also ganz, ja, ganz anders, als das, ja, so im Industriebetrieb ist, dann in so einer Küche auf einmal zu sein, ja.
Was haben die Eltern dann dazu gesagt? Oder hat dann dein Wille einfach...
Die dachten erstmal, oh mein Gott, jetzt macht er nochmal eine Lehre. Ey, wie, was?
Ja.
Ne, also meine Eltern, die sind schon sehr bürgerlich so, ne, gewesen. Das heißt, da war das schon so ein Thema, ne? So, jetzt auf einmal noch eine Lehre. Und ey, damals hast du noch im ersten Lehrjahr 420 Euro.
Aua.
Also da war schon richtig, also ich war immer nebenbei arbeiten.
Krass.
Immer.
Wahrscheinlich auch mit Uhrzeiten, von denen man gar nicht erzählen darf, arbeitsrechtlich.
Ja, es verjährt.
Das heißt, hattest du denn zu Beginn dann der zweiten zu der Kochausbildung schon die Vision für dich selber, ich will mal richtig top-notch kochen oder war es erstmal so, ich will überhaupt kochen?
Sag mal so, ich habe da mal irgendwann drüber nachgedacht, wann eigentlich so dieses Ding kam mit dem, ich glaube auch, weil meine Eltern nie mit mir ins Restaurant gehen wollten, war das schon so ein bisschen so, dass ich irgendwie mich schon gastronomisch irgendwie auch, also steckt so ein bisschen in mir drin, schon irgendwie ein bisschen falsch irgendwie, weil sonst würde man ja vielleicht sagen, okay, du bist aus einer Gastronomie, aus einer Gastronomenfamilie und natürlich wird er dann Sterne kochen oder so, aber so war es halt gar nicht, es war halt eher umgekehrt und ich fand halt das Erlebnis im Restaurant immer total geil, was eigentlich sonst jemand sagen würde, was für dich banal und heutzutage, weißt du, du gehst ins Restaurant, kriegst eine Speisekarte und so, dann denkst du, ja, ist cooles Restaurant und so. Aber ich fand es halt damals total begeisternd. So. Und in der Lehre noch kam mir schon der Gedanke, ein Restaurant aufzumachen. Mhm. Ich hatte schon echt so diesen Gedanken, okay, du wirst noch so nach der Lehre ein bisschen arbeiten und du wirst ein Restaurant öffnen. Obwohl das sich natürlich noch gar nicht so gefestigt hatte. Das war noch schon so ein bisschen so, ja, okay, klar, will jeder irgendwie, ne? Jeder will sich ja irgendwie selbstständig machen, selbst verwirklichen, irgendwie ein Unternehmen gründen oder so. Aber die wenigsten machen es natürlich dann. Und erstmal bin ich dann auch nach der Lehre dann erstmal auch noch, ich war im Brauhaus noch.
Mhm, im Früh, richtig?
Richtig, genau. Ja. Ja, im Früh, da ist auch noch ein bisschen was von Lobig geblieben. Okay. Kann ich gleich noch erzählen.
Ja, am Dom das, am Heinzelmännchen-Dom.
Genau. Ja. Ja, und noch in so einem anderen Laden in Lippes für ein Jahr. Und dann kam tatsächlich jemand, mit dem ich dann da in diesem Lippes, in dem Laden gearbeitet hatte, der kam irgendwann auf mich zu und meinte so, ja, du hast doch mal erwähnt, du wolltest ein Restaurant aufmachen. Ich habe da was für dich. Mhm. Und dann kam die Richard-Wagner-Straße.
Okay. Ja. Wo auf der Richard-Wagner-Straße war das?
Direkt gegenüber von der Wohngemeinschaft.
Bei Bonjour Saigon.
Ja,
bei
genau. Den also das, das heißt jetzt Hut Nan, ne? Okay. Das ist das alte Ochs und Klee.
Ah, okay. Ah. Geil. Und das hast du mit einem Partner, Kollegen damals dann zusammen eröffnet?
Genau. Mit meiner damaligen Frau haben wir es eröffnet.
Okay, ja.
Und dann erstmal dort 5 Jahre gerockt.
Okay.
Wie sah die Speisekarte da aus? Beziehungsweise nochmal einen ganzen Schritt zurück. Was hast du in der Küche damals bei deinen Eltern gekocht? Hattest du schon ein Signature-Dish?
Gulasch.
Gulasch.
Nee, das habe ich tatsächlich mit meiner Mutter, also wenn die das gekocht hat. Mein Signature ist schon so ein, also ich hatte irgendwann, hatte ich mir so ein asiatisches Kochbuch gekauft. Ich meine, heute gibt es 1000 Kochbücher, aber damals war das schon noch so ein bisschen anders so, ne? Als ich so 10 war oder 12. Und dann gab es dieses, habe ich letztens wiedergefunden. Und ich dachte so, also total geklebt. Hä, was ist das? Und dann war das wirklich dieses alte China-Kochbuch, so chinesische Küche. Und da war ein Gericht, das war mit, eigentlich war das mit Hühnermägen.
Mhm. Ui.
Das habe ich aber nie gemacht. Wo das jetzt ja nichts also es gibt ja schon so zu kaufen. Ne? Ja. Also das kannst du ja. Also
ja, kriegst du teilweise im Rewe.
Und viele denken ja auch,
mittlerweile vielleicht mehr.
Mittlerweile.
Ja.
Es ist der Mageninhalt, also es ist ja ein Muskel.
Ja.
Es ist ja dieser Magenmuskel, sag ich mal. Ne? Da hängt ja nichts an Essen dran oder so. Aber andere Geschichte dazu. Das habe ich dann immer mit Zwiebeln, grüner Paprika und dann das Hähnchen so mariniert und dann so mit Reis. Ganz easy. Das war mein Signature.
Also schon damals außerhalb der deutschen Küche, wenn man so will. Im Frühjahr sah das wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen anders aus.
Ja.
Um einfach deine kulinarische Reise so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und dann so ein bisschen gut bürgerlich im Früh. Wie war das dann im ersten Ochs und Klee? Was war da so auf der Karte?
Ja, also das erste, was ich da jemals gekocht hatte, war ein Ochsenbäckchen tatsächlich. Genau, und das mache ich auch immer noch total gerne. Mhm. Kann man ja auch schön fein machen. Mhm. Ja? Also obwohl das, sag ich mal, schon so ein Schmorgericht ist. Ach, ich meine, es war mit Süßkartoffelpüree und noch irgendwas. Aber geil. Und das habe ich so zum Eröffnungstag gab es das. Und dann die erste Karte war total simpel. So, und aber immer habe ich schon diese Überraschungsmenüs gemacht.
Mhm.
Und das hat sich dann auch nachher, ich glaube 2013, also wir haben August 2010 eröffnet damals. Und dann so 2013, glaube ich, habe ich schon angefangen, die normale Karte so einzustampfen und nur noch Überraschungsmenüs zu machen.
Okay.
Es gibt auch noch so ein Bild im Internet. Da sieht man diese Tafel. Wir hatten da so eine Tafel oben hängen. Ich glaube, die hängt auch immer noch da.
Okay.
Auf jeden Fall steht da drauf, 3 Gänge 33 Euro, 4 Gänge 44 Euro, 5 Gänge 55 Euro.
Okay.
Ich muss sagen, die Preise sind jetzt ein bisschen mittlerweile angepasst.
Ja, es gibt ja eine kleine Inflation in der Zwischenzeit.
Die sind auf Rheinhofen angepasst.
Ja. Aber du hast den Laden auf der Richard Wagner von Anfang an mit der Vision eröffnet, dass das auch richtig dolle sein soll? Oder war es für dich erstmal eigener Laden und mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt?
Also ich hatte so, da ich ja nie bei einem Sternekoch gearbeitet habe, hatte ich auch nicht wirklich Erfahrung damit. Also ich hatte überhaupt keinen richtigen Bezug, außer jetzt sage ich mal schon auf dem Petersberg in Königswinter. Ich weiß, 5-Sterne-Grand-Hotel. Da war auch ein super Restaurant drin und da konnte ich natürlich ein großes Spektrum an Küchentechniken schon lernen. Aber was jetzt genau auch Sterneküche ist, ich war, glaube ich, nur einmal davor oder zweimal in einem Sterne-Restaurant und war da gar nicht so geflasht, ehrlich gesagt, weil ich das irgendwie so gar nicht so richtig verstanden habe. Vielleicht lag es auch einfach in dem Restaurant. Und irgendwie hatte ich da gar keinen richtigen Bezug zu. Es ging so um die Sache an sich. Einfach zu sagen, okay, ich bin mein eigener Chef, ich mache das selber, ich bin selbstständig, keiner schreibt mir vor, wie ich irgendwas zu machen habe und koch erstmal drauf los.
Ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass immer mehr Leute davon begeistert waren und du gleichzeitig auch einfach so viele neue Sachen entdeckt hast und dann gesagt hast, wir entwickeln das weiter. Oder wie stelle ich mir den Prozess vor?
Ja, also es ist schon so die eigene Entwicklung. Also das heißt, man kann sich ja bestimmte Dinge ausmalen. Also das heißt, irgendjemand möchte ein Restaurant machen und kocht einfach irgendwas und bleibt immer dabei, kocht einfach irgendwas.
Mhm.
So, und es hat sich aber so ergeben, dass ich halt immer mich mehr auch, sag ich mal, dann schon mit den Kochtechniken befasst habe, die ich ja vorher auch nicht wirklich kannte. Ja, so einige Sachen, die kamen auch erst auf zu der Zeit, zum Beispiel Sous-Vide-Garn. Ja. Und du hast zu Hause einen Sous-Vide-Stick und einen Vakuumierer. Früher war das so, wow.
Endlevel, ne?
Also. Man vakuumiert irgendwas und gart das im Wasserbad. Das ist ja was ganz Neues und das war es ja auch. Mhm. Ne? Und da muss man sich natürlich erstmal rantasten, so, ne? Also wenn du das nicht vorher schon irgendwie mal, also das hast du vielleicht schon in ein paar Läden da gesehen, aber es kam zu der Zeit, ist das erst richtig so aufgekommen.
Mhm.
Und da sich dann ranzutasten und da sich selbst auch auszuprobieren, das war natürlich dann auch das perfekte Spielfeld, die perfekte Plattform, die ich mir da selber geschaffen habe, einfach, um dann immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Da kam natürlich dann auch mit steigender, einerseits natürlich, also mehr sich noch auf Produkt fokussiert, aber das war schon immer so. Also es war schon immer so, dass ich da immer sehr, sehr hinterher war.
Mhm.
Wahrscheinlich noch früher noch viel mehr, als ich noch wirklich alles selber eingekauft habe.
Mhm.
Da war ich echt so immer extremst picky. Also habe die Sachen einfach immer direkt zurückgeschickt, wenn da irgendeine Kleinigkeit nicht in Ordnung war, okay, direkt zum Händler zurück und dann da voll den Terz gemacht. Aber das hat sich halt auch bewährt natürlich über die Monate und Jahre, weil man dann einfach irgendwann wusste, okay, das ist der Qualitätsstandard im Ochsenklee. Das ist das, worauf man sich da natürlich auch verlassen kann. Man muss da mal auf jeden Fall hin, weil das eine interessante Küche ist. Und so hat sich das dann bis zum ersten Michelin-Stern dann entwickelt.
Stichwort zum ersten Stern.
Ich wollte euch die Überleitung kurz.
Vielen Dank, wir bleiben genauso dabei. War erst Rheinauhafen und dann der Stern oder erst der Stern und dann der Rheinauhafen?
Ja, das war so ein ganz wilde Sache, weil tatsächlich, ich hatte vorher schon immer, ich wollte immer schon dieses Traumrestaurant. So, das war schon immer in meiner Vision. Mit dann, also das heißt schon immer. Es war, nachdem ich wusste, ich mache das da auf und ich wusste auch, dass ich erstmal irgendwo anfangen muss. So, ne? Eigentlich relativ vernünftig, dass man eigentlich sagt, so, okay, erstmal was Kleines, so wo man sagt, okay, damit kann man sich erstmal rantasten und dann wird man größer. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der zweite Schritt so groß wird. Ne? Also, wenn ihr den Laden mal seht, der war relativ kompakt, klein, mhm, auch so ein bisschen fast schon so DIY-mäßig so, mhm, ne? Also alles irgendwo gekittet und so.
Ja.
Ich weiß noch, als der erste Gast nach dem Stern reinkam,
mhm,
der kommt rein, guckt und sagt, das ist doch kein Sterne-Restaurant. Ja, und tatsächlich dort den ersten Stern
gekocht. Okay, in welchem Jahr war das?
Damals wurde der Stern 2015 im November verliehen.
Mhm.
Der war für 2016.
Mhm.
Und davor stand aber schon der Plan, in den Rheinauhafen zu ziehen.
Ach, okay.
Aber es war schon interessant. Da war ich auch total perplex. Der erste Gast, der reinkommt und ich denke so, hey,
willkommen.
Das ist doch kein Sterne-Restaurant.
Aber es war eigentlich ein total cool. Also ja, ich würde es eher fast als Kompliment sehen, weil es eben genau viel mehr dein Essen ja lobt als das ganze Surrounding drumherum.
Nee, jetzt kommt es ja nicht, weil davor der Tag war es ja noch kein Sterne-Restaurant. Ich meine, okay, wir haben einen Stern bekommen, aber also ich meine, es ist faktisch ein Sterne-Restaurant, aber
was unterscheidet uns zu gestern?
Genau, so, genau, das war meine Frage im Kopf. Und natürlich waren die dann auch nachher total begeistert und haben den Stern auch anerkannt. Nicht aber vom Interieur, das ist ja auch noch so genau ein Thema, dieses, ne, Interieur-Ding. Damals zu der Zeit war das auch noch viel mehr ein Ding, so, ne? Also da sage ich mal, sind so ich mit einigen Kollegen auf jeden Fall so die Next Generation gewesen, mhm, nach der, sag ich mal, noch sehr Haute Cuisine inspirierten oder Nouvelle Cuisine inspirierten Küche und Köche. Da gibt's ja noch ein paar, auch noch einige, sag ich mal,
ja,
der alten Schule, könnte, mhm, man sagen, ja, die das aber auch weiterführen, was auch cool ist. Aber da war schon, hatte sich schon abgezeichnet, dass ich auch mit so eine neue Riege dann auch beschreiten.
Wie läuft denn so eine Sternevergabe ab? In Filmen stelle ich mir das so vor, dass die Person undercover da reinkommt und man weiß jetzt nicht genau, ist es die Dame in dem Trenchcoat oder doch der Herr irgendwie in der Jogginghose. Weiß man dann, okay, heute geht's drum oder wie stelle ich mir das vor?
Es ist schon spektakulär in der Hinsicht, sag ich mal, weil einfach du immer damit rechnen musst, dass ein Tester da ist. Du kannst es überhaupt nicht ersehen. Also vor allen Dingen reden wir von Michelin-Testern. Es gibt einige, sag ich mal, es gibt ja auch andere Zeitschriften,
ja, ja,
andere, es gibt ja noch ein Gourmillot, es gibt noch einen Feinschmecker. Da sind sogar tatsächlich teilweise auch bekannte Gesichter dabei, mhm, die man immer wieder mal so, aber die Michelin-Tester, die sind nochmal ganz speziell.
Okay.
Die nennt man ja auch Inspektoren, also, mhm, die haben sogar einen eigenen Namen, sag ich mal, irgendwo. Und diese Inspektoren, die sind wirklich genau darauf geschult, nicht erkannt zu werden. Ja, weil das befänglich wäre natürlich.
Ja, ja,
ne? Das heißt, die wechseln auch sehr stark, sag ich mal, die Regionen.
Okay.
Das heißt, du wirst niemals erkennen, dass jetzt zum Beispiel einer sich nur in NRW aufhält oder so, sondern die rotieren total,
ja,
damit man das überhaupt nicht festmachen kann. Und sogar, das war auf jeden Fall, also das war der damalige Geschäftsführer, der Herr Flinkenflügel, der war von Michelin Deutschland,
ja,
der war auch hier essen vor dem zweiten Stern und ich habe ihn nicht erkannt.
Ach was.
Sind, ja, die dann verkleidet?
Oder? Ja, so eine Nasenbrille auf.
Eine Zeitung falsch.
Eine Nasenbrille. Wer ist dieser interessante Herr mit der Brille und der großen Nase? Nein, also. Nein, er war einfach nur ganz normal. Vor allen Dingen seine Enkelin seine Enkelin wohnt in Köln und mit der war er essen. Ja, das ist einfach ein Tisch, wo du denkst, ja, ist der Opa irgendwie mit der Enkelin essen? Ja. Und denkst dir nichts Böses bei. Ja. So, ne? Weil das ist jetzt auch keine Person gewesen, die sehr stark in den Medien vertreten ist, gerade auch aus solchen Gründen natürlich.
Ja.
Das heißt, der ist völlig an mir vorbeigegangen.
Mhm.
Ne? Und das heißt, der hat auch nachher natürlich am Ende mit entschieden, dass das Restaurant dann 2 Sterne bekommt.
Das heißt, das ist dann meist aber schon eine Art Jury-Entscheidung. Das ist jetzt nicht eine Person, die einmal dahin geht, sondern...
Also sagen wir so, das fängt irgendwann an. Sobald das Restaurant irgendwie, damals war das tatsächlich noch in jedem Michelin-Buch, war eine kleine Karte drin und da konntest du dein Restaurant eintragen.
Mhm.
Das war noch 2010.
Okay.
Ich meine, das iPhone kam 2009? 2007, aber es hat ja noch keiner gehabt.
Ja.
Also 2010 hatte ich, glaube ich, mein erstes irgendwie. Mitte 2010, also dieses ganze Thema, okay, ich gebe das mal kurz in Newsletter ein, ich scanne das mal kurz mit dem QR-Code, das war ja noch nicht das Thema. Da stand auch vielleicht eine E-Mail mit drauf, aber das Thema war halt, das hatten die Jahre lang so, die ersten 30 Jahre, oder die ersten, das gibt es ja schon seit den 50er Jahren, da war natürlich immer irgendwie eher so, schreib das auf einen Brief und sag hier, was ist ein gutes Restaurant. Das, so haben die das gemacht. Und dann kamen die einmal und haben sich das angeschaut. Und das allererste Mal zeigen die nämlich auch eine Karte und sagen, dass sie da waren. Das ist ja noch völlig random. Wenn die das erste Mal da sind, da zeigen die Karte und sagen, hey, wir sind da gewesen. Aber da kannst du schon mal sagen, oh, der Michelin war da. Mhm. Aber das bedeutet natürlich noch gar nichts.
Kannst kein Schild draußen
aufhängen. Also das erste Mal, als er kam und mir die Karte gegeben hat, dachte ich, oh Gott. Aber es war halt nichts eigentlich.
Ja.
Und sag mal so, es ist ja auch schon immer eine Ehre, einfach nur aufgenommen zu werden in den Michelin. Also wie du es nennen willst, Michelin, wie auch immer. Also nur in diesem roten Buch drin zu stehen, ist schon was Besonderes. Da stehen aber auch alle möglichen Gastronomien drin. Alles, wo die befinden, dass die sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja. Ja.
Und dann kommen halt die Sterne.
Wir kommen immer weiter in Richtung Rheinauhoffen, weil du bist ja dann quasi genau zu dem Zeitpunkt, das war so der, ihr seid dann rüber gewechselt.
Genau.
Hierhin, da sah es auch schon so hier aus oder habt ihr viel
umgebaut? Nee, es sah noch
anders aus, okay. Wie sah es denn aus?
Es war vorher ein Showroom für so, das waren so mehrere Gesellschafter und die haben so, jeder hatte so sein Gewerk. Da waren dann, also so wie ich das verstanden habe, waren dann Kunden, die haben so komplette Pakete angeboten, so von wegen so, wir statten dir dann komplettes Haus mit dem geilsten Scheiß aus. So war das ungefähr. Geilstes Parkett, geilste Lampen und deswegen war das alles so ziemlich showroomig hier. Einige kleine Elemente sind hier noch drin geblieben, zum Beispiel dieser Leuchtstreifen da rechts. Der war schon so, den haben wir immer wieder was vorgebaut. Ja,
verstehe.
Also so ein paar Elemente sind geblieben.
Ja.
Da waren schon so ein paar Sachen da, aber es war sehr clean. Das war so ein gegossener Industriebrunnen, die Wände waren komplett weiß. Ich meine, hier siehst du eigentlich fast so gut wie keine Wände. Das ist ja auch das Geile an diesem Restaurant oder an dem Gastraum, dass du eigentlich komplett alles verglast hast, bis auf das mehr oder weniger was hinterliegt. Aber die ganzen Leute gucken eigentlich mehr oder weniger so in die Richtung. So, ne? Klar, ist auch mal so ein Rundtisch.
Ja, ja.
Siehst dahin. Aber alles bewegt sich schon so ein bisschen. Natürlich willst du ja halt diese Aussicht genießen.
Sag ich
mal, ne? Nee, und es war relativ clean. Und dann Step by Step haben wir das natürlich umgebaut, die Küche neu eingebaut. Hier war vorher keine Küche drin. Das heißt auch, du brauchst eine Nutzungsänderung. Das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, wenn das schon mal jemand gemacht hat oder es mal machen möchte. Ja, ein normales Gebäude oder ein Gebäudeteil umnutzen in eine Gastronomie ist halt ein Riesending.
Verwaltungsakt.
Es ist einfach Terror. Also es war mit einer der schwierigsten Sachen überhaupt. Also das Umbauen an sich oder sich zu überlegen, ach geil, was für Tische, was für Teller, was für, keine Ahnung, Vorhänge. Okay, aber plan mal so eine Küche und halt da alle Vorschriften ein. Da muss eine Abluft sein, bla 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 bla. Riesenaufwand. Über die Jahre hat sich das alles natürlich dann nochmal verändert.
Ja.
Du nennst dich ja selber auch Designer, habe ich in deiner Biografie gelesen. Inwiefern hast du hier selber dann mitgestaltet und was möchtest du vielleicht mit manchen Elementen ausdrücken? Es ist ja schon sehr abwechslungsreich. Eben, du hast die Decke angesprochen, das müssen wir unseren ZuhörerInnen ja einmal erklären. Das sieht fast so ein bisschen stuckhaft aus, aber es ist dann wiederum lila beleuchtet. Also es sind vielleicht auch ein paar Stilbrüche da. Inwiefern drückt das dich selber aus hier?
Ja, also total. Also ich bin auf jeden Fall so ein Designliebhaber, also auch so Interior Design und sowas natürlich, also offensichtlich, sonst wird das hier nicht so aussehen. Aber es war mir halt auch wichtig, dass es im Restaurant direkt so rüberkommt. Deswegen, ich habe auch immer, ich sagte eben DIY im alten Restaurant, aber das war auch schon immer sehr, da habe ich schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Ne? Also da habe ich auch sehr, sehr viel in die Renovierung immer wieder reingesteckt, immer wieder einen neuen Boden mal gemacht und dann neue Stühle gekauft und hier das Gleiche. Ja, ich finde, das macht es auch irgendwie natürlich aus, weil der Raum ist sehr clean in gewisser Weise, weil er besteht ja sehr, sehr stark nur aus diesen Glaswänden und eigentlich mehr oder weniger aus der Umgebung.
Ja.
Und da ist das natürlich schon wichtig. Und da kommen wir vielleicht auch zu so einem Thema wie, musst du in einem Sternerestaurant weiße Tischdecken haben? Früher war das natürlich, hast du keine Tischdecke auf dem Tisch, dann warst du kein Sternerestaurant.
Ja.
Aber heutzutage ist das halt natürlich völlig normal.
Ich muss auch sagen, um sich das vielleicht nochmal ein bisschen besser vorstellen zu können, es ist ja auch ein bisschen Teppichboden, also gemütlich trotzdem. Also ja. Es ist nicht kalt und es ist nicht irgendwie, manchmal assoziiert man das ja dann auch sehr schnell mit was verkrampften, steifen. Mhm. Und das ist hier absolut nicht der Fall. Ja. Das war so mein erstes Empfinden, als ich hier reingekommen bin. Mhm. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen mehr von der restlichen Location. Es ist ja auch eine gesamte Experience, wenn man hier reinkommt, und darauf leiten wir jetzt mal ein bisschen über.
Ja, genau. Ganz grundlegend arbeitest du ja unter dem Konzept Experience Taste, und ich bin nämlich durch den Haupteingang rein, und dann geht man ja auch erstmal durch die Licht-Sound-Schranke und ist in einer anderen Welt. Ich denke mal, das ist nochmal ein anderes Erlebnis, wenn man dann auch hier ist. Was bedeutet das Konzept für dich oder allgemein?
Wir haben eben angefangen mit, wir haben das Restaurant aufgemacht, ich habe einfach angefangen zu kochen, das war der erste Step. Und dann natürlich, sag ich mal, alles mehr Fokus reingelegt, mehr Gas gegeben natürlich, sonst wäre da kein Stern gekommen. Um dann natürlich dann noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, so, jetzt möchte ich eigentlich genau das, was ich ja eigentlich den Gästen bieten möchte, eine Experience, möchte ich natürlich jetzt weiter verfeinern und auch, sage ich mal, so eine eigene Stilistik rausarbeiten. Man denkt ja immer so, das kommt ja immer so von irgendwo angeflogen, aber mhm. das muss man halt für arbeiten und dran arbeiten, was zu entwickeln, was es so noch in dem Fall nicht gibt. Und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, natürlich mit Geschmack, ja, und auch warum schmecken die Sachen so, zum Beispiel auch die ich koche, die wir natürlich jetzt auch dann dementsprechend perfektioniert haben.
Wir haben ja hier vor uns auch auf dem Tisch einen Block und einen Fächer mit verschiedensten, du wirst es uns besser erklären können, das hier sind an dem Block auf jeden Fall die Geschmacksrezeptoren,
genau.
Richtungen, wie auch immer.
Steht schon drauf auf dem Fächer, this is experience taste mhm. und genau, experience taste, also quasi den Geschmack erleben. Und um den besser erlebbar zu machen, fächern wir das im wahrsten Sinne. Mhm. Das etwas auf, natürlich, weil hier sind alle 6 Geschmacksqualitäten, um die es hier geht, aufgelistet. Ja, also sauer, süß, Umami, bitter, Salz und Fett. Dabei muss man vielleicht 2 Sachen erklären. Umami, kennt ihr Umami?
So deftig, mehr oder weniger, oder?
Ja, also auf Japanisch heißt es Wohlgeschmack. Mhm. Und wir reden hier über natürliches Glutamat.
Könntest du für den durchschnittlichen Hörer einmal ein Gericht sagen, was richtig Umami knallt?
Boah, also das, ich finde so eine Carbonara zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also nicht nur, dass da auch noch eine Menge Fett dabei ist, aber das ist so schon ein ziemlicher Inbegriff, ne? Weil du hast natürlich, wo halt besonders viel natürlich Glutamat drin ist, ist einfach Parmesan zum Beispiel.
Okay.
Ja, und ihr wisst, na, also esst ihr Parmesan?
Unbedingt.
Ja,
gerne. Am besten
das ganze Packung. Ja, aber deswegen, ne? Gerade deswegen, weil du dieses krasse Mundgefühl hast, das ist nicht nur Salz, das ist halt das natürliche Glutamat, was natürlich nochmal ganz anders ist, als wenn du jetzt einfach nur Glutamat da reinschmeißt. Dann schmeckt es vielleicht auch kräftiger, aber gerade so dieses intensiv kitzelnde so am Gaumen. Ne? Und Fett ist eigentlich auch keine Geschmacksqualität bis jetzt. Also Umami ist die 5. Vorher gab es noch 4. Und Fett ist halt die 6. Sie ist aber noch immer noch in Ausarbeitung. Nach der Entdeckung von Umami hat es 100 Jahre gedauert, bis das die 5. Geschmacksqualität wurde. Deswegen, ich glaube, Fett wurde irgendwie 2005 entdeckt, dass es Rezeptoren auf der Zunge gibt. Mhm. Die Fett, sag ich mal, und Fettsäuren erkennen auf der Zunge die Rezeptoren.
Okay.
Deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber wir haben die 6. schon mal mit dazugenommen, weil Fett muss halt auf jeden Fall mit dabei. Es ist ja so, als würdest du dann die Carbonara essen und alles an Fett, schon mal saugst jetzt alles an Fett aus der Carbonara. Nee. So, und jetzt, worum ging es jetzt? Also es ging darum, die Sachen einfach visueller zu machen. Ja. Also wirklich, sag ich mal, irgendwie so, dass die Leute das auch ein bisschen mehr greifen können. Nicht nur die 6 Geschmacksqualitäten auch in diesen Gerichten natürlich haben. Alle 6 sind immer mit da reingebaut, sondern wir haben da keine Icons gemacht, ne? Also wir haben hier so ein, für den Umami ist ein Shiitake-Pilz. In dem Fall auch Shiitake-Pilz, weil Shiitake-Pilz, getrocknete Shiitake-Pilze haben die höchste Konzentration an natürlichem Glutamat, was man so eigentlich rechnet. Mhm. Und das fand ich halt ein gutes Symbol dann dafür, ne? So ein Shiitake-Pilz. Oder bitter ist die Kaffeebohne und so weiter. Und deswegen haben wir auch hier diese Dechiffrierung. Jetzt bräuchte man eigentlich noch die andere Karte dafür. Ja, zufällig ist er eine, weil ich... Also das ist das Gericht Büffel.
Okay. Ah, okay. Und dann kann man da drauflegen. Wow, das ist cool gemacht.
Das stellen wir da vor.
Also wir müssen einmal ganz kurz
jetzt erklären. Genau, jetzt kriegst du den Büffel. Genau. Ja, der Büffel
wir
ist...
Wir haben hier einen Block mit allen möglichen...
Icons jetzt Icons, für genau. diverse...
Dann haben wir ein Gericht und dann können wir das da drauflegen und bekommen erklärt.
Jetzt musst du natürlich die Symbole kennen.
Ja,
aber die
ja,
hast du dann
ja,
sofort gelernt. Das kannst du doch schon, oder? Was ist das hier?
Sauer.
Richtig. Also Weizengras ist...
Sauer.
Richtig. Ja, nochmal drauflegen, sonst hören wir mich nicht mehr.
Hier muss man Ratespiele spielen. Hammer.
Und sonst hast du hier den Fächer, dann kannst du genau
nachgucken. Bittersalat.
Bittersalat ist ja nicht so schwer,
das,
ne?
Das steckt da drin, das dürfte bitter sein.
Ha! Tomate ist, da ist der Shiitake-Pilz.
Ja.
Genau, das war ja dann Umami.
Umami,
ja.
Dieser Delle, salzig, ah, okay. Dann Safe haben wir Salz. Stärke, oder Mais, was ist Mais?
Mais ist Es ist ein bisschen kryptisch manchmal, was wir hier machen, aber.
Der Pinienkern ist süß.
Ja, weil der Pinienkern ist, das kommt immer noch dazu. Wir verändern natürlich auch die.
Natürlich
immer in gewisser Form. Und in dem Fall ist der komplett karamellisiert, der Pinienkern. Und deswegen wirkt er natürlich als Süßkomponente da.
Ja.
Und zu guter Letzt, Burrata ist der Fett, also die Fett.
Krass, okay. Ja, und in dem Grundkonzept, dass du das komplette Menü entwickelt. Gibt es auch Gerichte, wo nur 5 dabei sind oder sind es immer 6?
Es sind immer 6.
Ja.
Weil genau das eigentlich so, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also das heißt, du kannst natürlich auch einfach irgendwas kochen und sagen, okay, das schmeckt irgendwie so. Aber wenn du mehr Fokus da reinlegst, was jetzt was ist, dann gehst du natürlich ganz anders an die Sache ran auf einmal. Ne? Das heißt aber auch, und das kennt ihr natürlich auch aus der Bar-Szene, ich meine, warum haut man da Bitter zum Beispiel, Whisky Sour zum Beispiel, kommt oben ja immer so ein Dash Bitter drauf, um halt natürlich eine Balance zu schaffen. Und Bitter ist halt nun mal super geil, um eine Balance zu schaffen, aber unter anderem auch, schmeckt das ja auch geil, so ein Chicorée zum Beispiel zu schmoren.
Ja, ja.
Und dann ist die Bitterheit schon sehr, sehr on point oder sehr, 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 sehr stark rausgearbeitet. Aber die wird wieder kontergefedert durch zum Beispiel eine Säure und eine Süße, um die dann auch so ein bisschen, weil, ne, kennt vielleicht auch so, weißt du, so geschmorter Chicorée, wenn du das so mit Orange machst und sowas, ne? Auf einmal hast du dann auf einmal so eine Süße und so eine Säure drin und dann schmeckt das gar nicht mehr so krass bitter. Aber trotzdem denkst du dir so, das ist ein leckeres Bitter. Es gibt natürlich auch ekliges Bitter. Das würde man dann nicht, oder du würdest ja auch nicht pur so ein Dash von so einem Bitterzeug nehmen, was da in Drink reinkommt, weißt du? Das heißt, so machen wir uns natürlich dann viel, viel mehr Gedanken darum. Und so fängt das auf einmal an, natürlich auch dementsprechend dann auch ein Konzept zu sein. Ja, weil wenn du so einfach nur sagst, ja, das ist einfach nur das, ja, dann kannst du es dir auch sparen, weißt du? Das musst du auch schon Hand und Fuß haben.
Ja.
Mir scheint es auch, als würdest du gerne das, was du dir erarbeitet hast, und deine Faszination eben an diesen Produkten gerne weiter vermitteln wollen. Also dir ist es nicht egal, dass wir die Leute könnten jetzt auch hier reinkommen, irgendwie deine geilen Sachen essen und that's it. Aber so hat man ja die ganze Experience einfach dann nochmal und man hat noch was gelernt im besten Fall. Und das finde ich gerade sehr erstaunlich.
Sollte. Sag mal so, das hat da natürlich auch ein riesengroßes Risiko. Ne? Also ich sag mal so, die Sachen zu designen, das war schon mal natürlich auf jeden Fall ein Akt. Dieses Konzept überhaupt dann nochmal, also nicht nur, dass da 6 Geschmacksqualitäten in diese Gerichte kommen, sondern das ist ja auch noch ein visuelles Konzept. Mhm. Und ganz am Anfang probierst du auch alle einzelnen 6 Geschmacksqualitäten, also einzeln in kleinen Bites.
Okay.
Da hast du schon mal so eine ganze Fokussierung und tatsächlich, die Leute müssen raten, was sie, welche Geschmacksqualität. Sondern auf so einem speziellen Tray serviert und du bist schon mal so geeicht auf den Abend. Ne? Und da fängt es aber auch an, dass die Leute sich auch viel, viel mehr auf einmal Gedanken machen und auch weggehen ein bisschen von diesem normalen Restaurant-Erlebnis. Hier ist es so, dass du dann anfängst, da auch mehr deinen Fokus drauf zu legen und auch mehr Spaß auf einmal dabei zu entwickeln, weil du denkst so, geil, das ist das und dann kann man das auch so ein bisschen überlegen, raten, schmecken. Also es macht schon was, ne?
Inwiefern spielt denn Köln hier eine Rolle bei dir im Restaurant?
Also nicht nur, dass man auch den Dom aus einigen Winkeln dieses Restaurants sieht. Leider ist es so ein bisschen, da haben die dieses Riesenhaus vor unser Kranhaus gebaut. Das ist ja sowas
von Unverschämtheit.
Nein, es stand, glaube ich, schon vor, es wurde, glaube ich, mit dem Kranhaus erbaut. Okay. Aber ne, wenn man vorne so, da sieht, ne, man sieht es von euch aus.
Auf jeden Fall, ich habe einen Blick auf den
Dom. Und das ist halt schon ganz geil. Domblick und natürlich, sag ich mal, überhaupt diesen Hafenblick, den wir als einziges Restaurant ja haben. Ne? L'Osteria hat auch noch kannst auch ein bisschen Hafen sehen.
Liebe Grüße.
Aber ich sag mal, unseres ist der coolste hier.
Ja. Auf jeden Fall.
Der coolste Hafenblick. Nein, und was haben wir intern, sag ich mal, ist natürlich, also ganz groß ist natürlich der halbe Hahn bei uns, weil der ist einfach übrig geblieben aus dieser Brauhauszeit. Ja? Und wir haben den in so einem neuen Gewand gemacht. Ja? Also das heißt, völlig dekonstruiert, aber natürlich mit Kölsch serviert. Ja? Und deswegen auch diese kölsche Lockerheit, was dann auch selbst den Düsseldorfer hier begeistert. Ja? Weil wir kommen in dem Gang wirklich und rollen hier quasi so ein 10-Liter-Fässchen in den Gastraum.
Herrlich.
Und zapfen frisch einen Kölsch zu diesem halben Hahn.
Hammer.
Jetzt bigger picture, gar nicht zwingend nur auf Sterneköche, sondern allgemein, wie würdest du die Kölner Gastroszene im Vergleich zu anderen deutschen Städten beschreiben?
Ist nicht so, dass ich nicht auch Kritik hätte, aber ich bin erstmal schon mal trotzdem stolz, sag ich mal, auf unsere kulinarische Vielfalt in Köln. Ne? Also deswegen, da gibt es bestimmt auch einiges, was man sich noch wünschen würde, ja, an Restaurants. Und vor allen Dingen aber auch natürlich brauchst du ja auch die Menschen dazu, die dann auch bereit sind, da hinzugehen. Das heißt, du kannst dir die geilsten Läden wünschen, aber wenn wir Foodies, ja, nur, keine Ahnung, wie viel tausend auch immer sind und die Läden nicht voll machen, dann Problem.
Ja, es ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, da hast du schon recht. Aber ich bin immer der Meinung, man kann die Leute auch erziehen.
Ja.
Vielleicht muss man denen manchmal auch nur zeigen, was geil ist. Aber ja, erzähl erstmal weiter.
Deswegen, das war ja auch zum Beispiel meine Intention. Ich habe ja noch ein zweites Restaurant, das Puls. Das ist ja direkt quasi am Dom, könnte man sagen.
Rathaus in der Nähe. Ne?
Das ist am Rathaus, in der Rathaustreppe sogar.
Ah, ja, okay.
Und da machen wir auch zum Beispiel eine Küche, die so ein bisschen jetzt nicht so ein Tasting-Menü ist, sondern du kannst halt à la carte auch bestellen. Mhm. Und da war aber trotzdem das Ziel, so eine Art, wir haben Cocktails dort, ne? Wir haben aber auch so Menüs zum Teilen. Das ist das, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat. Das gibt es auch noch in der Henne zum Beispiel. Mhm. Der Henne macht das auch hervorragend, sag ich mal. Der hat das auch so ein bisschen angefangen in Köln, also auf so einem Fine-Dining-Level sowas zu servieren. Und wir machen es ein bisschen anders. Es sind nicht so einzelne Gerichte, die man dann shared, so Tapas-mäßig, sondern es ist halt eher so, wir nennen es Chef Choice. Und ich habe da ja auch einen Chefkoch, den Johannes, der macht das halt, dass man, du kriegst erst ein paar Appetizer, und dann aber immer Sachen zum Teilen in die Mitte. Und das finde ich halt auch geil. Ich finde dieses Sharing-Ding einfach geil.
Ja.
So, und ich fände ein paar mehr geile Sushi-Läden geil.
Mhm.
So 2-3 richtig High-End-Sushi-Tresen-Dinger oder so, wäre halt geil. So, ne? So, aber dann ist wieder genau die Frage, willst du das dann bezahlen? Ne? Willst du dann irgendwie 250 Euro für 12 Nigiris zahlen? Und hat derjenige, das genau die Henne-Ei-Frage, hat derjenige Bock, hier so einen Laden aufzumachen und dann zu merken, so, oh, der Kölner ist jetzt aber, will der jetzt so viel Geld dafür ausgeben?
Mhm.
Also ich glaube, man muss schon in dieser Stadt einiges bieten, damit Menschen dann auch sagen, hier bei uns in Köln, okay, da geh mal hin, ne?
Ja,
das ist
selbst niedrigschwelliger, finde ich, hängt man noch 3 Jahre hinter Hamburg oder Berlin. Also ja, so,
Berlin ist halt auch wieder eine andere Nummer, ne?
Natürlich, aber man kann schon mal in der Innenstadt einen vernünftigen Smashburger anbieten.
Geile Idee.
Ja.
Let's go.
Komm, wir machen einen Smashburger
an. Let's go.
Köln ist X. Oxen
nee, steht. So, das meine ich so. Jetzt ist hier gerade Nudel im Parmesanleib angekommen, so gefühlt. Ne? Das, das was.
Wow.
So.
Ja, ich finde es irgendwie persönlich schade, dass in Köln mehr so die Systemgastronomie gewinnt gegenüber den Einzelhändlerläden, wie nennt man das denn? Ihr wisst schon, was ich meine. Oder familiengeführten Läden. Und da habe ich das Gefühl, dass es gerade in Hamburg durch, einfach nur durch meine Experience einfach variabler oder noch kleiner frequentiert.
Ja.
Hier überwiegen dann eben manche Ketten einfach so ein bisschen. Ja. Das ist so meine Experience.
Gastronomie ist halt auch einfach kein einfaches Pflaster. Ne? Mhm. Also jetzt so, wenn das alles so einfach wäre und wenn das alles so easy peasy, kommen wir mal einen Laden auf, dann klar, hätten wir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten zu sagen, so, ich gehe da hin, ich habe das, ich habe das, da macht wieder neue Laden auf, so Berlin, weißt du, so da. Und du, jedes Mal finde ich noch 10 Läden, die ich nicht kenne und denke mir so, boah, geil, was ist das für ein geiler Laden?
Ja.
Und ich denke mir so, wie? Warum? Also, und wo kommt der überhaupt her? Und warum? Es ist faszinierend.
Ja.
Ne? So vor allen Dingen für einen Kölner. Und da denke ich mir, ja, ich denke mir genau das Gleiche. So, ne? Ich denke mir genau wie du dann so, mehr Bandbreite. So. Aber du brauchst auch die Leute, die bereit sind, dahin zu gehen.
Ja, auszuprobieren und am Ende des Tages auch Geld dafür zu bezahlen.
Ja,
ne? Also das,
und ja.
Wo gehst du denn, wenn du mal Feierabend hast und freien Tag wie Montag oder Dienstag, wenn du mal richtig Bock hast auf dein Leibgericht, wo gehst du hin?
Ja, natürlich gehe ich auf die Kolbstraße, ne?
Doi-doi?
Gehe ich zu Doi-doi,
ja?
Natürlich.
Ist es
ja,
da.
Klar.
Nice.
Safe.
Wir kommen so langsam zum Ende der Folge. Zum einen, was ist dein Lieblingsgericht aus der Kölner Küche?
Havan. Auch.
Auch?
Nee, aber schon doch ein Sauerbraten?
Mhm.
Ach, das Lieblingsgericht ist fies. Weißt du, das ist wie Lieblingsfarbe, ja, Lieblingssong.
Ja, ja.
Ich weiß, man will immer das hören.
Ja,
die Best of Five.
Ja.
Okay, Hämmchen, Himmel und Äd, halber Hahn, Sauerbraten und ein Metappen.
Jawohl,
das ist doch
auf die Eins.
So, ich kann mich nicht sonst.
Völlig fair.
Ja.
Und dann Kölsch. Ich meine, du bist bei Früh, hast du deine Wurzeln vielleicht auch so ein bisschen.
Ja.
Ist es das?
Was servierst du hier?
Früh. Deshalb nein. Früh ist ein sehr, sehr gutes Bier übrigens. Ich finde aber auch Mühlen total geil und Peters.
Sehr, sehr gut.
Ne? Ich glaube, da können wir uns.
Ja.
Doch,
da gehe ich mit. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin eine große Mühlen-Fans auch auf jeden Fall.
Ja. Und die Jungs von Zappes machen natürlich auch einen geilen Job.
Genau.
Auch wo es ein Pilz ist.
Ja, vollkommen richtig. Liebe
wir
Grüße.
Wir haben sich auch mal was getraut hier in Köln.
Ja, ja, das ist vollkommen richtig.
Absolut.
Ja. Also jetzt zweiter Laden hier direkt quasi bei dir benachbart im Stollwerk.
Ja, voll geil.
Mehr davon.
Ja, gut. Und dann vielleicht nochmal abschließend. Was macht für dich ein herausragendes, geiles, tolles Restaurant aus?
Man soll ja immer das sagen, was man als erstes denkt, ne? Aber das sage ich jetzt nicht. Nein, Quatsch. Es war tatsächlich der Staff, also das Team, die Mitarbeiter. Weil es kam mir jetzt wirklich als allererstes, weil ich finde, das merkst du sofort. Weißt du, wenn du so diese Aura in so einem Restaurant, da kann das noch so geil aussehen. Das kann das geilste Interieur haben, weißt du? Das kann auch das geilste Food sein. Aber wenn du so nicht das merkst, dass die Leute begeistert sind von dem, was sie da machen. Mhm. Und wenn du nicht merkst, dass die Leute so diesen Spirit irgendwie leben, was, also dieses einmal, was das suggeriert wird, von manchmal sowas wie edel oder so High-End und so, und dann hast du so vielleicht jemanden, der da total, weißt du, du kennst dieses Gefühl, wenn du weißt, okay, den Kellner, also den könnte ich mir echt sparen,
ja,
oder die Kellnerin oder wie auch immer. Und das finde ich halt super wichtig einfach, dass da der Spirit einfach richtig stimmt. Und das merkt man, finde ich, sofort, wenn man in ein Restaurant reinkommt. Und vor allen Dingen auch nach so einem Essen.
Mhm.
Merkst, also ich finde immer, wenn du da rausgehst und nachher sagst so, das Essen war richtig geil, so, boah, aber der Service war Granate. Und das finde ich super wichtig.
Ja, gebe ich dir recht. Das kann auch im Umkehrschluss wiederum ein mittelmäßiges Essen voll aufwerten, wenn die einfach toll sind.
Voll. Es ist einfach so.
Gerade in der Gastro ist es ja auch gerade durch Corona vielleicht auch etwas undankbar geworden. Wie würdest du sagen, hältst du dein Team beisammen und muss man da neue Maßnahmen ergreifen, als irgendwie ein cooles Ambiente zu haben?
Neue Maßnahmen! Es ist einmal schon mal überhaupt, glaube ich, eine Vision zu haben von dem, was man eigentlich möchte. Ich glaube, das ist ganz oft so dieses Problem, warum Leute dann einfach auch nicht wissen, was sie da eigentlich machen und warum sie überhaupt da sind. Mhm. Also dieses quasi, ich bin da, weil ich arbeiten muss. Ganz ehrlich, also das wisst ihr selber, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Also das finde ich schon super wichtig, einfach so, dass das Team wirklich, sage ich mal, so eine Art verbrüdert, verschwestert ist irgendwie und dass die alle wissen, ey, das ist einfach geil, dass wir hier sind und das ist geil, dieses Restaurant und dieses Projekt und diese Vision von mir, sag ich mal, mit Leben zu füllen. Ne? Also ich kann ja noch so viel Visionen haben und noch so viel dieses Restaurant betreiben wollen, wenn da nicht die Leute dahinter stehen, die das Ganze unterstützen und die einfach Bock darauf haben, die auch sehen, ey, das ist einfach total geil und wir entwickeln uns weiter vor allen Dingen. Ne? Wir gehen nicht zurück oder wir stagnieren, sondern wir machen immer weiter, wir geben immer mehr Gas. Ja, das ist essentiell, ja.
Voll. Sehr schön. Hast du gerade was zu bewerben? Außer kommt hier vorbei.
Also was immer richtig cool ist, glaube ich, auch so als Einstieg, sind unsere Küchenpartys.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall geil, weil da machen wir das halt so, dass die Leute, das ist nicht dieses normale Experience, die du hast, sondern wir machen eigentlich oben, wir haben ja noch einen anderen Raum unten, das war ja früher eine Bar. Aber was es ist, ist quasi, du hast diese Küchenparty, dass du oben und unten halt überall, du hast Mucke, du hast Food, wir machen so verschiedene Foodstationen und du darfst in die Küche reinlaufen.
Mhm.
Und mit den Köchen dort und so, mit uns, nicht zusammen kochen, du darfst schon zugucken, also Finger weg. Aber du darfst dann den Teller nehmen, es ist so ein Miteinander. Und das ist halt super cool, um sich so einzugrooven, auch, sag ich mal, irgendwo. Vor allen Dingen auch, wenn man so jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit Sterneküche oder so hat, weil da siehst du halt auch, dass es, ja, dass wir natürlich auch anders können in dem Sinne, ja, also das heißt, das Erlebnis hier, wenn du hier sitzt und so, ist natürlich auch locker, wie gesagt, aber wenn du da in so einer Küchenparty-Situation bist und da ist überall so Weinstationen, Cocktails, also aus dem Puls zum Beispiel kommen dann auch die Barkeepers und so rüber und wir haben Gastköche und so, also es ist schon geil, ne, und da machen wir jetzt eine am 22. September.
Geil.
Okay.
Genau.
Und da kann man sich auf der Ochs und Klee Website für anmelden?
Genau.
Geil.
Genau. Und da kommt auch Nelson Müller.
Nice. Also ja, dort anmelden. 22.09. mit Nelson Müller.
Ja.
Geil. Wir bewerben noch ganz kurz einmal, dass wir 5 Sterne von euch bei uns im Podcast brauchen, weil das
nicht
tatsächlich
nur einen, sondern 5 leider.
Ja, nicht nur 2 Sterne, sondern wir brauchen 5 Sterne.
Nicht nur einen, 2. Und ihr wollt
und wir 5.
Wir wollen 5 auf unsere Podcast-Folgen, auf unseren Podcast. Das hilft uns nämlich sehr im Algorithmus und gerne auch Folgen bei Spotify. Kommen wir jetzt nur noch zur allerletzten Frage. Und zwar, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Sache sofort zu verbessern in Köln. Was wäre das?
Ach, das sagt jeder Baustellen, ne?
Ja, oder Fahrrad, sagt auch jeder.
Nee, ich bin ja Autofahrer. Baustellen.
Fair. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war mir eine Freude.
Danke,
ich freue mich, irgendwann mal dein Essen genießen zu dürfen. Das nehme ich mir sehr
bestimmt bald
stark vor.
Yes.
Und jetzt aber wirklich die letzte Frage. Woran,
ach, doch noch eine.
Woran hattet ihr gelegen?
Ich weiß auch nicht. Am Wetter wahrscheinlich.
Meistens.
Sehr gut. Danke
dir.
Danke, Daniel.
Ciao.
Danke. Köln ist cool. Der Podcast. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit Early Studios.